Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort gibt es uns jeden Montag von 13 bis 14 Uhr live zu hören. Und wir wollen jetzt eine Stunde lang über Handball sprechen, denn es gab in der vergangenen Woche genug Themen, die wir besprechen müssen. Zum einen natürlich ist dort das Topspiel der Handball-Bundesliga zwischen Magdeburg und dem THW Kiel. Zum anderen sind da aber auch die Auftritte der Dortmunderin und Bietigheimerin in der Champions League bzw. in der European League, über die es zu sprechen gilt. Das mache ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Müller und habe heute wieder meinen geschätzten Experten an der Seite, nämlich Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns wie gewohnt mit den Herren anfangen und uns dort auch mit dem Topspiel zu Beginn beschäftigen, denn man hat ja spannend darauf gewartet, der SC Magdeburg empfängt den THW Kiel und ja, das war natürlich das Topspiel am Samstag, was auch live natürlich dann auch im Free-TV empfangbar gewesen ist und während man gemeint hat, okay, jetzt Magdeburg holt jetzt hier daheim zum ersten Mal wieder vor Publikum hier den nächsten Sieg gegen den THW Kiel, der durchaus angenockt ist und für den es dann um viel mehr eigentlich jetzt noch geht als aktuell für die Magdeburger, die ja eigentlich schon durchscheinen beim Kampf um den Deutschmeistertitel, muss man sagen, dass es die Kieler wirklich, wirklich gut gemacht haben und sie am Ende hier den Sieg geholt haben.
Ja, am Ende wirklich ein verdienter Sieg, ein sehr clevere Spielweise, die sie da an den Tag gelegt haben, haben sich nicht von der Halle aus der Ruhe bringen lassen, beziehungsweise haben das Gefühl so ein bisschen für sich genutzt. Wenn ich da zum Beispiel relativ am Anfang an die Situation mit Weber und Winczek denke, wo es dann auch 2 Minuten für Weber gab, also haben sie es gut gemacht. Und ich sag mal so, wenn du ein paar Minuten vor Schluss die Halle da zum Schweigen quasi bringst, hast du auf jeden Fall viel richtig gemacht. Und ja, Sander Sargosen muss man rausheben mit 9 Toren, neben Magnusson der beste Werfer und mit Abstand finde ich auch der beste Kieler. Klein Niklas Landin hat auch sehr, sehr gut gehalten, aber also Sargosen, was er für Entscheidungen dann teilweise getroffen hat, auch in der entscheidenden Phase, das war schon sehr, sehr beeindruckend, wie ich finde. Und ja, für die Kieler, wir hatten es vorher auch schon ein wenig vorgezeichnet, wie wichtig dieses Spiel ist für sie. Mit einer Niederlage wären sie jetzt Vierter, was die Minuspunkte angeht. Jetzt bleiben sie wirklich zumindest der erste Verfolger quasi von den Berlinern und lauern darauf, dass die vielleicht nochmal Punkte lassen. Und im Kampf um Platz 2 und die Champions League war es für die Kieler natürlich wirklich immens wichtig. Und ja, mal gucken. Jetzt lassen sie zumindest so ein bisschen die Tür dann auch noch offen, was die Meisterschaft angeht. Aber ja gut, da sagen sie auch selber, dass daran denken sie im Moment nicht. Ist wahrscheinlich auch das Richtige. Magdeburg kann, glaube ich, immer noch 3 Spiele verlieren und werden wahrscheinlich dann trotzdem Meister. Also das ist scheint trotzdem soweit entschieden, aber so ein kleiner Funken Spannung ist vielleicht dann doch noch da.
Ja, aber der Funken ist jetzt nicht sonderlich groß. Also ich glaube, klar, die haben jetzt mal verloren, aber wenn wir uns natürlich das Restprogramm angucken von den Magdeburgern, ja, so richtig, richtig viele Top-Gegner, wo ich sagen würde, okay, da könnte es vielleicht passieren, dass sie halt Punkte liegen lassen, sind halt nicht mehr mit dabei. Klar, natürlich, sie empfangen noch die Füchse, sie empfangen noch auch noch die MT Melsungen, aber ansonsten, ja, so richtig, richtige Mannschaften sehe ich nicht. Klar, in Wetzlar wird es mit Sicherheit auch keine einfache Aufgabe oder so, und auch in Leipzig muss man es auch nicht auf die rechte Schulter nehmen, aber wirklich, wo ich sagen würde, da können sie definitiv Punkte lassen, das sehe ich halt einfach nicht und deswegen, sind sie eigentlich, wie gesagt, durch, aber du hast recht, das war für die Kieler auf jeden Fall hier dieser wichtige Sieg, das haben sie nicht außer Acht bringen lassen, beziehungsweise Philipp Biecher nicht, von einem Fan, mit dem er sich ihm angelegt hat, also da ist er auch relativ kühl geblieben, auch wenn dann der Fan dann nachher aus der Halle verwiesen worden ist, aber du hast recht, Sander Sargosen, man hat einfach gesehen, was er für einen Wert diese Kieler Mannschaft einfach hat, diese Entscheidungsfindung, diese Rolle, die er einfach einnimmt als Regisseur, hat er in seinem ersten Spiel zurück wirklich wieder dann sehr, sehr gut gelöst, und auch Niklas Sandin, um den es ja erst hieß, ja, er spielt dann irgendwie doch nicht. Zumindest war es auf der Homepage so eingezeichnet, dass sie dann mit Philipp Hartwig ran mussten. Dann war auf einmal doch wieder mit dabei, sodass er dann doch spielen konnte. Man hat halt gesehen, wie wichtig das auch gewesen ist. Ich meine, er hat 3 7-Meter gehalten von Ome Igne Magnusson. Das haben, glaube ich, bisher auch nicht so viele Torhüter geschafft in der Zeit, als er in der Bundesliga ist. Also da war es doch schon nochmal ein wichtiger Rückhalt. Und dann noch dieser kleine, aber feine Unterschied, wenn man sich die Torhüterleistung anguckt. Klar, das ist nur eine Parade mehr insgesamt, aber trotzdem so 33% im Vergleich ist das schon noch eine Marge, die dann halt die Torhüter der Magdeburger mit Yannick Krehn und auch Mike Jensen dann nicht erreicht haben. Also von daher, Ja, Kieler, ganz, ganz wichtiger Sieg und damit bleiben sie wirklich dann auch im Kampf um die Champions League vorne mit dabei. Und du hast dich gerade auch angesprochen schon, Tim, die Füchse, die ja weiterhin auch mit 9 Punkten noch einen Minuspunkt weniger haben, hatten, naja, auch eine Aufgabe vor sich am Sonntag, wo man sagt, okay, gut, das könnte eventuell ein Stolperstein werden. Naja, sagen wir mal so, es war ein klares Spiel. Die Füchse gewinnen mit 29 zu 24 bei den Rhein-Neckar-Löwen, haben teilweise mit 10 Tore geführt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und da war das Spiel eigentlich schon durch. Immerhin aus Löwensicht kann man sagen, man hat es noch ein bisschen, ja, freundlicher gestalten können.
Ja, ein bisschen enttäuschend für die Löwen, die sich ja vorher wirklich auch, man kann sagen, gefangen haben mit 3 Siegen in Folge, darunter am Donnerstag auch ein klarer Sieg in Balingen mit 9 Toren. Da schien man dann doch schon ein bisschen weiter wieder zu sein und sich ein bisschen mehr gefunden zu haben, als die Leistung jetzt gegen Berlin das ja, aufzeigt. Von daher. Du hast es gesagt, also schon nach 30 Minuten war es eigentlich quasi durch, auch wenn sie dann angetrieben von Juri Knorr und auch Joel Bierlim, der auch immer besser zurechtfindet in Mannheim, ja, nochmal rangekommen sind, so ein kleines Comeback entfachen konnten, war der Abstand dann zur Pause einfach schon zu groß, dass man da wirklich noch die Berliner in Bredouille bringen konnte. Von daher verdienter Sieg, wieder sehr, sehr beeindruckend, wie die Berliner hier auftreten. Und ja, also damit bleiben sie weiterhin natürlich vorne in der Pole Position, was die Champions League angeht. Und ja, wenn sie das so weiter durchziehen, und ich habe im Moment jetzt nicht so das Gefühl, dass es da irgendwie ja, einen Grund dafür gibt, dass sie es nicht machen. Also das ist wirklich sehr, sehr gefestigt. Alle sind eigentlich da und bringen ihre Leistungen. Man kann in dem Spiel sogar das Torhüter-Duell verlieren insgesamt. Also ja, das ist dann schon wirklich, wirklich stark. Hans Lindberg natürlich mal wieder mit den meisten Toren der Partie mit 8 Stück. Also ja, auch er bleibt absolut in Form. Jakob Holm 7 Tore. Also das ist schon sehr, sehr gut für die Berliner. Also ein weiterer wichtiger Schritt, wie gesagt. Ja, die Löwen spielen mit Abstand die schlechteste Saison seit Jahren, aber nichtsdestotrotz, ja, hätte das durchaus ein bisschen ein Stolperstein werden können. Aber wie gesagt, die Berliner haben es mit Bravour geleistet und gemeistert.
Ja, auf jeden Fall. Sie haben das wirklich, wirklich gut gemacht. Und du hast auch angesprochen, das Torhüter-Duell. Eigentlich war es ja eher auf Seiten der Löwen. Wenn man mal anguckt, dass sowohl Mikkel Appelgren als auch Joel Bielen beide 7 Paraden gehabt haben. Auch gerade natürlich sehr schön, dass Appelgren noch begonnen hat, nachdem man ja das Senkel weggegeben hat. Jetzt in der letzten Woche und dann auch wirklich auch Spielzeit und seine erste Parade gegen die Balinger hat holen können. Also von daher ist es sehr, sehr schön, dass er auch jetzt so langsam wieder dann auch in Form kommt. Natürlich ist es auch ganz wichtig für die Löwen, dass er dann auch zumindest vielleicht auch noch dabei beitragen kann, dass man noch ein bisschen sich noch nach vorne orientieren kann. Klar, das wird keine einfache Aufgabe, da der Rückstand auf Platz 9 schon 3 Minuspunkte sind, aber natürlich trotzdem wollen, glaube ich, die Löwen gerne noch ein bisschen weiter sich nach oben orientieren, damit es bisschen versöhnlicher aussieht, auch wenn die Saison wirklich bisher eigentlich eine große Enttäuschung für sie gewesen ist. Und ja, die Füchse, da stehen noch einige schwierige Spiele an. Man sieht aber aktuell sehr gefestigt aus. Ich habe es schon gesagt, sie müssen auf jeden Fall noch nach Magdeburg reisen und dann steht am letzten Spiel das Duell gegen die Flensburg-Handewitt aus. Also da sind noch wirklich zwei schwere Aufgaben, die dort auf sie warten. Auch noch Göppingen, auch noch daheim ist auch kein einfaches Spiel. Also da müssen sie gucken, dass sie da wirklich voll konzentriert reingehen, wenn sie sich dann wirklich diesen Champions League Platz sichern wollen. Wie gesagt, keine einfache Aufgabe, aber vielleicht gelingt's und vielleicht können sie dann auch nochmal mit einem Sieg vielleicht in Magdeburg noch ein bisschen mehr Spannung in diesen Meisterschaftskampf reinbringen. Wir werden es natürlich dann auf jeden Fall auch genau beobachten. Ansonsten, Tim, wenn wir uns ein bisschen noch ein bisschen weiter mit beschäftigen mit der Liga, war es ja in der letzten Woche auch so, dass viel auch um das Thema Abstiegskampf ging. Also was passiert mit den Teams unten drin? Und wir müssen sagen, dass kein Team hat wirklich überzeugen können. Wenn wir jetzt mal den Anfang machen mit Minden daheim gegen Hamburg, hatten sie eigentlich gute Chancen, aber muss halt sagen, Minden schafft es halt wieder nicht daheim, Punkte zu holen, verliert am Ende mit 23 zu 27.
Ja, ich finde, bei Minden merkt man in solchen Spielen dann vor allem, dass dann vielleicht die Qualität im Kader dann noch doch ein bisschen zu gering ist, um solche Spiele gegen so einen Gegner wie Hamburg, der wirklich dann auch mit einigen durchaus erfahrenen Spielern dann aufwartet, auch was die Bundesliga angeht. Ja, da fehlt einfach ein bisschen was. Sie hatten in diesem Spiel eigentlich durchaus die Chance. Es ist ein nicht wirklich nötig gewesen, hier mit 4 zu verlieren. Das ist dann das schon sehr, sehr bitter. Dazu noch Miro Schlurov, der sich verletzt hat. Also ja, wirklich ein gebrauchter Abend über, ja, 46 Minuten war Minden wirklich drin im Spiel, nur mit einem zurück, auch 5 Minuten Verschluss mit 2 hinten, also da war schon was drin. Aber ja, man hat es dann wirklich in den entscheidenden Situationen verpasst, den Ausgleich zu erzielen, wirklich die Hamburger vor eine Aufgabe zu stellen und nochmal in Bedrängnis zu bringen. Und ja, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, Spiele zu gewinnen in der Liga. Im Moment sind sie noch überm Strich, zumindest was die Pluspunkte angeht. Aber boah, das ist schon ja sehr, sehr wackelig. Und sie können im Moment von Glück reden, dass gefühlt alle 4 Teams von Platz 15 bis 18 nicht wirklich gut drauf sind und die Spiele teilweise aus ähnlichen Gründen auch verlieren. Also die Offensive ist da bei allen Teams ein deutlicher Faktor im negativen Sinne. Deswegen ja, muss man mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Sie haben natürlich das Mühlenkreis-Derby gewonnen vor ein paar Wochen und da natürlich Big Points gesammelt in Lübeck. Das war schon mal wichtig, aber ich sehe ehrlich gesagt, also man hat noch ein Spiel gegen Stuttgart, gegen den direkten Konkurrenten, aber sonst ist das schon, hat man alles aufgebraucht an dem, was unter ihnen noch so steht, wenn ich das richtig überblicke. Also das wird schon schwierig für Minden, dann in den nächsten Wochen wirklich für Punkte zu sorgen.
Ja, und vor allem das größte Problem eigentlich an der ganzen Sache ist, dass sie das Spiel ja daheim austragen müssen gegen Stuttgart. Und wenn wir uns halt angucken, dass sie halt daheim erst magere 4 Pünktchen geholt haben und damit das schlechteste Heimteam der Liga sind, weiß es halt auch, wo der Schuh begraben ist. Und das geht halt einfach nicht. Wenn du die Klasse halten willst, brauchst du Punkte in daheim. Und die haben von allen Teams da unten die meisten Teams Spiele beschritten, also 25. Teilweise Teams sogar erst 23, also sind da noch 2 Spiele Rückstand. Und da musst du halt gucken, wie du jetzt Punkte machst. Wie gesagt, Stuttgart, ja, vielleicht kannst du auch noch gegen Hannover gucken, ob du da vielleicht was holst. Denn bisher sind die Hannoveraner in diesem Jahr auch nicht so gut. Ich meine, haben jetzt immerhin den ersten Sieg feiern können unter der Woche gegen Stuttgart mit einem klaren 33-23. Da siehst du halt auch, dass natürlich dann auch sowas passieren kann, dass man dann halt auch mal so ein Spiel so auch klar gewinnen kann und beziehungsweise dass auch solche vermeintlichen Kellerduelle dann noch relativ deutlich ausgehen können. Also ja, ich bin sehr gespannt. Natürlich Minden profitiert davon, dass halt auch die anderen Teams halt nicht gut sind und wenn wir halt dann auch gucken, du hast sie schon erwähnt mit Lübeck, die ja auch die quasi direkte Lokalrivale sind im Endeffekt und auch der direkte Konkurrent um den Abstieg. Da ist ja genau dasselbe Problem. Auch sie haben, also es sah am Anfang das echt schlecht aus in Leipzig, da waren sie echt, echt weit weg und dann haben sie die Leipziger aber wieder ins Spiel eingelassen und auch Leipzig, das muss man auch sagen, so gut sie auch dastehen, haben halt offensiv halt große Probleme immer wieder. Also nur 38 Würfe gegen Lübeck, das ist nicht sonderlich viel, wenn man das mal so vergleicht insgesamt. Ja, aber trotzdem, Lübeck macht halt nur 47% der Würfe ins Tor und wirft dadurch nur 21 Tore und dann wird es halt auch schwierig, so eine Partie zu gewinnen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Mohamed Altayar, ja, 13 Paraden, 38%, bestes Spiel bisher in der Bundesliga, da wirklich schon ein entscheidender Faktor gewesen ist, aber trotzdem, aus Lübecker Sicht, du musst mehr als 21 Tore werfen, wenn du in dieser Bundesliga ein Spiel gewinnen willst, das geht einfach nicht.
Ja, absolut und gut, jetzt muss man dazu sagen, Leipzig kommt natürlich auch in die Saison sehr über die Defensive, das ist ihre Stärke, sie sind mittlerweile oder im Moment die zweitbeste Defensive der Liga, was die reine Gegentoranzahl angeht, nur Flensburg hat da noch 3 Tore weniger bekommen. Das ist dann schon ein schwieriger Gegner, um Tore zu werfen. Nichtsdestotrotz war es jetzt auch nicht das erste Spiel, in dem Nettelstedt-Lübeck da Probleme hatte. Sie sind auch mit einem guten Abstand die schlechteste Offensive der Liga, mit 541 Tore, 17 Tore hinter Barling oder weniger als Barling als zweitschlechtestes Team und nur 1 von 3, das unter 600 steht nach der Anzahl an Spielen, nach 23 Spielen. Also ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor für Lübeck, denn defensiv sind sie von den 4 Teams da unten die besten mit 613 Gegentoren. Also es liegt an der Offensive bei ihnen. Das war schon am Anfang der Saison so. Das haben wir auch immer wieder gesagt, dass sie vor allem über die Defensive ihre Spiele gewinnen können und müssen. Trotzdem muss man da irgendwie nochmal gucken, irgendwie einen Ansatz zu finden, dass sie offensiv die Chancen dann besser nutzen können, die Defensive quasi für sie kreiert in solchen Spielen, weil an sich sind auch 25 Gegentore jetzt schon mal nicht so schlecht gegen ein Team, das um Europa dann noch irgendwie versucht mitzuspielen. Also deswegen, ja, das ist schon relativ deutlich, wo da die Probleme sind. Und aber ich bin ehrlich gesagt dann noch ein bisschen skeptisch, ob sie das jetzt in der Schlussphase wirklich nochmal beheben, weil es sich eben durch die gesamte Saison so zieht.
Ja, du, dem kann ich nur zustimmen. Wie gesagt, man hat es gut gemacht gegen eine Top-Mannschaft defensiv, aber halt, wenn du halt vorne keine Tore wirfst, dann wird es halt schwierig, dann auch solche Spiele zu gewinnen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück und dann gibt es natürlich noch weitere Spiele, über die wir sprechen müssen, denn auch natürlich die anderen zwei Teams unten im Tabellenkeller haben sich enorm schwer getan, aber dazu gleich mehr hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja, und lass uns natürlich, Tim, noch weiter in den Tabellenkeller gucken und uns mit den anderen zwei Teams beschäftigen, die schon am Donnerstag am Start gewesen sind. Du hattest es auch schon kurz erwähnt, dass die Löwen relativ deutlich in Balingen gewonnen haben, 33-22. In dem Spiel, wo man sagen muss, dass die Balinger schon in der ersten Halbzeit gut haben mithalten können, aber in der zweiten Halbzeit haben sie überhaupt nichts mehr gegensetzen können. Und ja, da wird es natürlich auch ganz schwer gegen Löwen, wenn die dann im Rhythmus drin sind und einen starken Torhüter wie Joel Bele mittendrin haben mit 13 Paaren, 46%. Da tun sie sich dann halt auf.
Ja, absolut. Sie haben auch Niklas Kökelöke nicht wirklich in den Griff bekommen mit 8 Toren und 5 Assists. Finde ich auch sehr faszinierend, wie er, finde ich, in den letzten Wochen, eigentlich seit der EM, ja, wieder zu seiner Form gefunden hat, immer mehr und sich da gesteigert hat. Das sieht schon sehr, sehr sicherer aus als noch in der ersten Saisonhälfte. Und generell war es bei ihm ja bisher schon eher ein Auf und Ab, was die Leistungen angeht, in seiner Zeit bei den Löwen, wie ich finde. Das macht im Moment sehr, sehr gut. Und ja, das war dann wirklich eine sehr verdiente Niederlage. Am Ende vielleicht einen Ticken zu deutlich aus Sicht der Balinger. Aber ich glaube, Jens Bückler hat es auch gesagt, man hatte definitiv genug Chancen, um das Spiel noch enger zu gestalten, hat sie halt eben nicht genutzt. Man ist dann immer wieder, wie gesagt, an Joel Bierlehm gescheitert und das ist dann einfach auch hier wieder die Krux an der Sache. 22 Tore, das ist dann halt einfach zu wenig, um dann auch gegen ein Team wie die Löwen zu bestehen zu können. Und ja, wenn du die freien Dinger dann nicht machst, dann ist das sehr, sehr bitter. Was man dann halt positiv dann noch rausnehmen kann, ist, dass man eben diese Chancen sicher rausspielen konnte. Aber davon kannst du dir im Abstiegskampf dann halt auch leider nicht so viel kaufen. Und damit bleiben sie im Moment auch auf dem letzten Tabellenplatz mit 9-37 Punkten. Sind, was die Minuspunkte angeht, noch besser als Minden. Also haben auch 2 Spiele weniger. Aber ich sag mal so, die musst du dann halt auch erstmal gewinnen, beziehungsweise da irgendwie Punkte sammeln. Das ist, wie gesagt, für alle Teams, die da unten drin stehen, im Moment sehr, sehr schwierig. Aber wir kennen es ja auch aus den letzten Jahren, dass dann zum Ende der Saison hin durchaus auch mal ja, überraschendere Ergebnisse auftreten können und dann auf einmal die Teams von unten ja, vermeintlich nicht gewinnbare Spiele ja, gewinnen oder Punkte holen. Deswegen mal schauen, ob es Balingen gelingt. Sie sind da eigentlich immer ein guter Kandidat für, auch mit der Halle im Rücken natürlich. Zu Hause können sie theoretisch gegen jeden Gegner zumindest mal auf die Füße treten und sehr unangenehm sein. Das könnte für sie ein positiver Faktor sein, aber ja, es bleibt sehr, sehr kritisch, die Situation in Balingen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du 6 Würfe mehr hast als dein Gegner, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Aber du hast recht, du musst halt die Chance nutzen. Und zumal dann auch deine Keeper halt auch nicht den besten Tag erwischt haben. Sowohl Simon Jensen als auch Mario Rominski, beide jetzt nicht nennenswerte Paraden gehabt. Also Quoten von 21% und sogar nur 16,6%. Das sind schon schwache Quoten. Und da wird es dann halt im April drauf ankommen, dass sie halt sehr, sehr gut sind. Ne? 3 hintereinander empfangen sie oder müssen erst daheim gegen Stuttgart spielen, dann nach Hamburg, dann daheim gegen Lübbecke. Das sind 3 ganz, ganz wichtige Spiele im Kampf gegen den Abstieg. Also da müssen sie halt da sein. Sie haben jetzt halt echt Pech gehabt, dass sie halt die Top-Mannschaften bekommen haben. Also die letzten Spiele gegen die Löwen, gegen Flensburg, gegen Kiel, gegen Melsung, gegen Leipzig. Das ist natürlich dann schon eine harte Arbeit und das natürlich dann auch immer positiv zu bleiben, ist dann auch enorm schwierig. Aber insgesamt glaube ich, dass sie jetzt mit den Spielen, die noch anstehen, natürlich auch die Möglichkeiten besitzen, dort auch zu punkten. Zumal sie auch jetzt die Punkte sammeln müssen, weil es auch hinten raus wieder ein bisschen schwieriger wird mit Spielen gegen Wetzlar in Magdeburg, gegen die Füchse. Dann hinten raus vielleicht, wo man nochmal ärgern könnte am letzten Spieltag. Aber natürlich trotzdem, man braucht jetzt irgendwie Punkte, damit man sich da ein bisschen ranfighten kann. Punkte brauchen eigentlich auch die Stuttgarter. Und da, Tim, da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich von allen Teams am meisten enttäuscht, weil ne, du spielst gegen den direkten die Tabellennachbarn, wo du denkst, okay, da kannst du mit einer guten Leistung vielleicht Punkte mitnehmen und dann sie vielleicht nochmal mit reinziehen in den Abstiegskampf. Aber was machen die Stuttgarter? Zeigen eine absolut schwache Leistung, absolut unterirdisch, schon zur Halbzeit mit 9 Toren zurück. Am Ende verlieren sie mit 33 zu 23, werfen nur 37 Mal aufs Tor und da denkst du dir halt, wie kannst du dir in so einem Spiel mit so einer wichtigen Richtung eigentlich für dich so eine Leistung erlauben? Das ist schon sehr, sehr unterirdisch, muss man auch einfach so einfach klar sagen, weil so darfst du dich nicht präsentieren im Abstiegskampf.
Nee, das stimmt. Das Problem an Hannover ist, finde ich, in dieser Saison einfach, dass sie eigentlich besser sind als der Tabellenplatz. Sie haben auch noch mal weniger Spiele. Also ich glaube, ja, sie sind die einzige Mannschaft, die erst 22 Spiele hat. Dementsprechend sind sie oder waren sie vor dem Spiel zwar nur 2 Punkte vor Stuttgart, aber halten halt auch dann in dem Fall noch 6 Minuspunkte weniger. Jetzt sind es 8. Also das ist wirklich, ja, das ist schon noch mal ein anderes Niveau. Nichtsdestotrotz wichtig für Hannover, das Spiel zu gewinnen und sich dann wirklich jetzt auch, was die Pluspunkte angeht, da nochmal ein bisschen abzusetzen. Ich denke, da sollten sie jetzt auch soweit aus dem Gröbsten raus sein, weil, wie gesagt, sie sind einfach deutlich, deutlich gefestigter als die 4 Teams, die da unten stehen. Ich war auch sehr überrascht, dass es so deutlich, deutlich war. Nichtsdestotrotz, vor allem, weil es halt auch schon da zur Pause mit 18 zu 9 eigentlich durch war. Also das ist schon sehr, 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 sehr enttäuschend für die Stuttgarter, die ja zu Hause das schlechteste Team sind. Neben Balingen beide nur 2 Punkte geholt, auch Lübeck auswärts nur 2 Punkte. Also ja, das ist dann einfach sehr, sehr schwierig. Von daher müssen sie dann eher auf die Heimspiele hoffen, dass sie da dann punkten. Aber das ist dann schon schwierig, so sich quasi abschlachten zu lassen. Ist auch natürlich für die Tordifferenz alles andere als förderlich. Auch da ist man jetzt nur noch 1 Tor vor Minden. Man ist 7 Tore hinter Lübecke. Nur Balingen hat eine deutlich, deutlich schlechtere Tordifferenz. Auch das könnte ja zu einem Faktor werden zum Ende der Saison hin. Und dementsprechend sehr, sehr harter Tag. Ich glaube, Jürgen Schweikert war auch im Interview sehr, 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 sehr sauer auf die Mannschaft und auf den Auftritt, weil eben kein Kampf da war, kein gar nichts. Also das ist dann schon, da fragt man sich dann schon, ob die Mannschaft wirklich realisiert, ob dass man hier in dieser brenzlichen Lage ist und diesen Abstiegskampf auch vernünftig annimmt. Das ist dann schon sehr, sehr bedenklich. Noch sind sie, was die Plus- und Minuspunkte angeht, das beste Team von den 4, aber das kann sich halt auch von Woche zu Woche wieder ändern. Auch hier haben sie ein Spiel mehr als Lübeck und Balingen, ein Spiel weniger als Minden. Von daher, ja, ist das weiterhin sehr, sehr schwierig auch für Stuttgart.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen enttäuscht eigentlich von Ivan Pesic. Ich meine, der geht jetzt nach Frankreich zum absoluten Top-Club nach der Saison und seine Quote ist 23,01%. Das ist schon... Also da hätte ich viel, viel mehr erwartet. Aber ich meine, das ist vor allem das Ding, was ich halt nicht verstehen kann. Du verlierst gegen Hannover, nachdem du daheim fast Magdeburg besiegt hast, nachdem du einen Punkt gesammelt hast gegen Wetzlar und nachdem du den BRC daheim besiegt hast. Also warum? Wie gesagt, das macht für mich einfach, diese Leistung passt einfach nicht in das, wie sie sich in den letzten Wochen präsentiert haben, weil sie wirklich gute Leistung einfach gezeigt haben und sich dann so abschlachten zu lassen. Ja, gute Nacht, Marie. Also da bin ich sehr gespannt, wie die Reaktion dann sein wird am Donnerstag gegen Erlangen, weil da muss schon eine Reaktion kommen, weil sonst könnte es eventuell auch vielleicht für Raul Santos ein bisschen enger werden, auch wenn ich nicht glaube, dass er dort entlassen wird, aber das ist schon, da wird da schon mal genau drauf geschaut, warum das da so einfach zustande kommt, weil das geht einfach nicht. Da müssen wir, glaube ich, uns nicht drüber unterhalten. Aber wie gesagt, prinzipiell haben sie eigentlich die besten Chancen, weil sie einfach ein bisschen besser dastehen und auch noch vom Restprogramm und auch aufgrund der letzten Wochen eigentlich so von allen Teams ein bisschen die beste Leistung gezeigt hat. Aber wie gesagt, dann kann halt, wenn du halt solche Leistungen immer wieder zeigst bis zum Saisonende, dann kann es halt auch für dich nochmal ganz, ganz eng werden. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Es sind aktuell nur 3 Punkte, die Platz 15 und Platz 8 trennen, also 3 Pluspunkte im Endeffekt, so muss man es ja sagen. Da bin ich sehr gespannt, wie das dort weitergeht. Und Tim, lass uns dann auf jeden Fall nochmal auf die anderen Spiele zu sprechen kommen, denn wir müssen natürlich auch über das Topspiel vom Sonntag noch sprechen. SSG Flensburg-Handewitt gegen die MT Melsung. Am Ende gewinnt ja Flensburg relativ deutlich, profitiert natürlich aber auch davon, dass die Melsunger sehr verletzungsgeplagt gewesen sind, hatten, glaube ich, nur eine Rückkommenreihe mit Yves Gunkel, teilweise sogar auf Mitte. Und das war einfach dann zu viel, um dagegen Flensburg zu bestehen, die zwar auch ohne Franz Semper und Magnus Röth gespielt haben, aber trotzdem hat der Melsunger einfach nicht diese Breite im Kader, um das so aufzufangen wie die Flensburg.
Ja, und das zeigt, glaube ich, auch, dass sich der Fakt, dass Flensburg sich in der zweiten Halbzeit eine Phase von 8 Minuten ohne eigenes Tor leisten konnte und am Ende trotzdem sehr, sehr deutlich am Ende gewinnt. Das war eigentlich von Minute 1 an das Spiel für Flensburg. Sie lagen relativ früh, glaube ich, auch 7-2 vorne. Da war dann schon die Marschrichtung klar. Dann gab es eine Auszeit von Parondo, die auch gewirkt hat. Dann sind die Melsunger besser ins Spiel gekommen, haben dann aber wieder zum Ende der ersten Halbzeit viele einfache Fehler gemacht und die Flensburger dann so wieder ins Spiel kommen lassen und den eigenen Lauf quasi durch eigene Fehler wieder so ein bisschen kaputt gemacht. Das war dann schon sehr, sehr bitter auch teilweise anzusehen. Aber alles in allem, ja, wirklich ein verdienter Sieg für Flensburg, die auch, was das Trio um Platz 2 angeht, in Lauerstellung bleiben mit 11 Minuspunkten, da die schlechteste Ausbeute haben im Moment, aber ja, da kann, wie gesagt, noch einiges passieren. Sie sind da, das sind die Spiele, die sie gewinnen müssen. Für Melsung, ja, klar, hatten sie auch Probleme, was Verletzungen angeht, das stimmt. Aber ich sag mal so, gegen Top-Teams, da fehlt halt in den meisten Fällen schon noch ein bisschen was für Melsung. Das ist ja schon seit ein paar Jährchen so. Ja, mal schauen, wie das so in der nächsten Saison dann aussieht, wo dann ja nochmal einige hochkarätige Spieler dazukommen. Axel Gerken hat im Sky-Interview quasi schon mehr oder weniger bekannt gegeben, ohne es richtig zu sagen, dass ein Rogerio Moraes für den Kreis wohl auch noch kommen wird. Das ist dann auch schon mal ein ordentliches Fund, also das ist schon sehr, sehr stark. Dazu noch, also ein Spieler, der natürlich auch Bundesliga erfahren ist oder die Bundesliga schon kennt aus seiner Kieler Zeit. Von daher sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Natürlich muss man jetzt auch unter anderem auf André Gomez verzichten mit seinem Mittelhandbruch die nächsten Wochen in der WM-Quali. Ist das passiert? Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber ja, vor allem, was mir positiv immerhin aufgefallen ist, waren Häfner und Kühn, wie ich finde. Die haben es sehr, sehr gut gemacht. Häfner vor allem in der ersten Halbzeit, als sie dann diesen Lauf hatten, hat das Spiel gut gelenkt und geleitet. Und am Ende 6 Tore, 4 Assists, Kühn 9 Tore. Ja, die Quote mit 64% vielleicht jetzt nicht überragend und 5 Fehlwürfen, aber ja, an sich war das auch schon, waren da schon ein paar gute Dinge dabei, wo auch gut die Kreuzung für ihn gespielt wurden. Aber das war dann am Ende doch deutlich zu wenig, um Flensburg gefährlich zu werden.
Ja, das stimmt. Also da bin ich definitiv bei dir. Und ja, das ist war einfach zu wenig. Wie gesagt, natürlich auch einfach aufgrund der Personalsituation hat man einfach nicht viel wechseln können. Wenn Alexander Pettersson dein einziger Mann ist, den du irgendwie im Rückraum einwechseln kannst, dann wird es halt auch schwierig, gegen so eine Mannschaft wie die Flensburger auch entsprechend zu bestehen. Ja, dann noch kurz noch, auf jeden Fall erwähnt werden sollte, dass die Göppinger so ein bisschen der, ja, vielleicht heimliche Sieger dieses Spieltags oder dieser vergangenen Woche gewesen sind, denn nach ihrem Sieg gegen Erlangen mit 25-23 haben sie natürlich sich in eine gute Position gebracht, um den Platz 5, der möglicherweise noch zum Einzug ins europäische Geschäft reichen könnte, sind sie aktuell in der Pole Position, denn die Wetzlarer haben auch verloren, daheim mit 23-27 gegen den BHC, vor allen Dingen starker Christopher Rudek mit einer Quote von 17 Paaren, Quote von 43,5%, hat dort dazu beigetragen, dass man hier dieses Spiel gewinnen konnte, schon eine kleine Überraschung, aber man merkt auch, dass der BHC sich so langsam ein bisschen gefangen hat und ja, jetzt auch ein bisschen mehr in Richtung oben nach oben schielen möchte, wird natürlich auch trotzdem schwierig, wenn man schon immerhin 29 Minuspunkte hat, aber Da sieht man auch, dass der BHC wirklich auch ja gute Leistungen zeigen kann und dass das Halbjahr, also das erste Halbjahr möglichst schnell vergessen lassen soll, und mit solchen Leistungen wird das natürlich auf jeden Fall hinbekommen. Also da hat Sebastian Hinze scheinbar so ein bisschen auch das Ruder rumreißen können. Das war es jetzt dann erstmal soweit zum Männerhandball. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen mal zurück, beschäftigen uns dann mit den Frauen, denn dort gibt es nicht nur Bundesliga zu besprechen, sondern auch natürlich die europäischen Wettbewerbe, und dann natürlich gibt es auch den Blick auf die aktuellsten Personalien, und deswegen sollte ich dann bleiben hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, und jetzt beschäftigen wir uns wie gewohnt mit dem Frauenhandball und wollen auch hier den Blick werfen. Erstmal in die Bundesliga, weiterhin sehr Corona geplagt. Gab insgesamt nur 3 Spiele in dieser Wochenende, die stattgefunden haben, weil es insgesamt mal wieder, ja, viele Absagen gab, viele Verschiebungen. Natürlich ist enorm bitter. Also wenn man mal guckt, dass es insgesamt 2 Spiele am Wochenende abgesagt wurden. Am Mittwoch waren es nochmal 3 Partien, die abgesagt wurden. Ist schon wirklich sehr, sehr krass aktuell, was so in der Bundesliga abgeht, wie viele Teams dort sich einfach in Quarantäne befinden, sodass es ja keinen geregelten Spielbetrieb geben kann, keine so richtig vielen Spiele. Trotzdem, Tim, wollen wir uns mit den Spielen beschäftigen und uns ja mit einer fast sehr, sehr großen Überraschung beschäftigen. Denn die HSG Blomberg-Lippe musste reisen nach Oldenburg, Mannschaft, die ja eigentlich eher im Tabellenkeller steht und gegen den Abstiegskampf kämpft, aber fast hätten sie es hier geschafft, einen ganz wichtigen Punkt oder vielleicht sogar 2 einzufahren gegen die HSG Blomberg-Lippe, lagen zur Pause zwar zurück, haben sie aber reingekämpft und führten 5 Minuten vor Schluss mit 2 Toren, aber die Lipperinnen sind cool geblieben und haben am Ende durch einen 7-Meter von Malina Michalschik das Spiel gewinnen können.
Ja, absolut. Spannende Partie, hätte ich auch so nicht unbedingt mit gerechnet, aber für Blomberg natürlich sehr, sehr wichtig. Jetzt stehen sie bei 17 Punkten nach 17 Spielen, das ist schon mal nicht so schlecht. Für Oldenburg natürlich sehr, sehr bitter, da unter der Woche auch Sachsen-Zwickau einen überraschenden Auswärtssieg verbuchen konnte und dadurch jetzt auf einen Punkt, was die Pluspunkte angeht, rangekommen ist unten drin. Hat man jetzt so ein bisschen verpasst, so ein kleines Polster zumindest so zu behalten, nach unten hin. Das ist dann schon echt unglücklich gewesen, wie sie das Spiel quasi so ein bisschen hergegeben haben dann in der Schlussphase. Aber ja, auch hier ähnlich wie wir es gerade schon bei Teams, die unten drin stehen, gesagt haben, auch da 22 Tore sind dann halt auch vielleicht offensiv ein bisschen zu wenig, obwohl man mit Katrin Pichelmeier natürlich eine Spielerin dabei hatte mit 7 Toren, die da sehr, sehr gut unterwegs war. Auch eine gute Torhüterin-Leistung mit 11 Paraden, 33% für Julia Renner. Aber das ist dann einfach in der entscheidenden Phase leider ein bisschen zu wenig gewesen. Ein bisschen unglücklich auf jeden Fall. Aber noch sind sie ja, haben sie ein kleines Polster auf den 13. Platz mit 2 Punkten Vorsprung. Aber ja, das ist dann natürlich umso bitterer, dass man hier nicht wenigstens einen Punkt dann noch mitnehmen konnte.
Ja, genau, das wäre, wie gesagt, sehr, sehr gut gewesen. Du hast es schon angedeutet, dass sie dadurch wirklich wichtige Punkte hätten einfahren können. Denn du hast gesagt, Sachsen-Zwickau hat gewonnen gegen Halle-Neustadt, die ja so ein bisschen das Überraschungsteam bisher gewesen sind, mit 25-22 dort einen wichtigen Sieg einfahren können, auch schon am Mittwoch. Auch da eine tolle Torhüterin gehabt mit Nele Kurske. Kurske, genau, 12 Paradenquote von 38%, also ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt gewesen hier im Kampf gegen alle im Sachsen-Derby, so kann man ja schon sagen. Also das war ganz, ganz wichtige Punkte, denn da reden wir gleich drauf ein, es gibt ja noch einen weiteren Konkurrenten von unten, der auch gepunktet hat.
Genau, die Bad Wildungen Vipers, also 29-20 auch gegen Union Halle Neustadt, also ja, keine erfolgreiche Woche für Halle Neustadt da gegen die beiden Teams, die unten drin stehen, von daher umso wichtiger für Zwickau, da gepunktet zu haben. Ich meine, es war auch der erste Auswärtssieg der Saison für sie. Also perfekter Zeitpunkt eigentlich dafür. Sind jetzt, was die Pluspunkte angeht, ein Punkt vor Bad Wildung, haben aber auch zwei Spiele weniger. Sind sie da gerade in einer ganz ordentlichen Situation, was das angeht. Haben jetzt auch zwei Spiele in Folge gewinnen können. Das heißt also, der Trend ist auf jeden Fall nicht so schlecht, für Bad Wildungen jetzt auch. Aus den letzten 4 Partien 4-4 Punkte geholt. Dementsprechend darunter natürlich auch der Sieg gegen Oldenburg, sehr, sehr wichtig, gegen ein Team, das auch unten drin steht. Also da sieht man jetzt, dass die Teams da unten tatsächlich anfangen zu punkten, zumindest die Teams, die noch um Platz 13 kämpfen. Ich glaube, die Handball-Luchse aus Rosengarten sind da jetzt mit 4 Pluspunkten schon einen Ticken abgehängt worden. Das wird schon schwierig für die Mannschaft. Und dementsprechend läuft es im Moment durchaus auf so einen Dreikampf um diesen 13. Platz heraus, um diesen quasi zu verhindern. Und das sieht für die kommenden Spiele sehr, sehr spannend aus.
Ja, auf jeden Fall. Das werden mit Sicherheit spannende Spiele. Wenn wir bei den Bad Wildungen Vipers sind, müssen wir halt auch über Manuela Britsch sprechen. 19 Paraden, eine Quote von fast 50%, also 48,72. Richtig, richtig starkes Spiel gehabt. Natürlich, genau sowas brauchst du halt einfach auch, solche Spiele zu gewinnen. Da muss natürlich schon sein, dass es schon auffällig ist, dass in beiden Spielen von Halle Neustadt natürlich die Torhüter so gut gewesen sind. Da darf man auch schon ein bisschen die Schützinnen in Frage stellen, ob sie da auch wirklich so immer genau geworfen haben. Da waren schon Würfe mit dabei, die musst du dir nicht unbedingt nehmen. Und dann machst du natürlich auch einen Torhüterin stark. Und die sagen halt danke, wenn sie stark gemacht werden. Das sagen, kennen wir, glaube ich, Tim, aus eigener Erfahrung, dass wenn uns schon jemand gibt, der uns schon stark macht, das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Und durch einfache Würfe, dann hast du dann auch einfach ein besseres Selbstvertrauen. Dann kannst du natürlich auch einfach gewisse Dinge einfach anders gestalten, als sie dann normalerweise machen kannst. Und wenn wir auch schon kurz über Buchholz-Rosengarten gesprochen haben, lass uns auch deren Spiel auf kurz draufschauen, denn sie haben ja gegen den Thüringer AC gespielt. Natürlich eine deutlich schwierige Aufgabe im Vergleich zu ihren direkten Konkurrentinnen. Am Ende eine klare Niederlage, 26-19. Da merkt man auch, 19 Tore, das sind nicht sonderlich viele. Klar, man nur 26 kassiert gegen THC, das ist schon sehr, sehr gut. Da müssen sich die Thüringer auch hinterfragen, weil in den letzten Wochen werfen sie nicht sehr viele Tore, aber wenn du halt gewinnen willst, musst du halt auch mehr als 19 Tore werfen, Tim.
Das stimmt, wobei man sagen muss, dass sie so knapp 50 Minuten gut mithalten konnten. Da stand es 20-18, aber wenn du dann halt in den letzten 10 Minuten nur ein Tor wirfst, das ist dann halt gegen so ein Team deutlich zu wenig und dir da so einen Lauf, so einen 6-1-Lauf bekommst, ja, das ist dann einfach zu schwach. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, also das ist natürlich jetzt für Buchholz-Rosengarten kein Spiel, wo sie mit Punkten gerechnet haben. Dementsprechend, glaube ich, kann man dann schon das Positive mitnehmen, dass man eben gegen einen Gegner wie den THC lange mithalten konnte. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, es wird dann schon sehr, sehr schwierig hier zu punkten und dann noch aufzuschließen nach vorne. Natürlich haben sie auch noch ein Spiel, zumindest im Vergleich zu Bad Wildung, in der Hinterhand, was sie nachholen müssen. Unter anderem auch ein direktes Duell noch, das verschoben wurde gegen Bad Wildung. Also das steht am 6.4. an, dann noch in Oldenburg gegen Sachsen-Zwickau. gegen Union Halle Neustadt, die dann ja scheinbar im Moment ein bisschen Probleme haben gegen die Kellerkinder. Also das werden Anfang April oder durch den April durch eigentlich 4 sehr, sehr wichtige Spiele hintereinander. Da müssen sie ohne Ende punkten, um hier wirklich noch eine kleine Chance zu haben. Aber ich bin da noch so ein bisschen, skeptisch im Moment. Aber wie gesagt, die ersten 50 Minuten geben zumindest so ein bisschen Hoffnung, dass sie sich vielleicht doch nochmal fangen und in diesen direkten Duellen dann ja, die Punkte den Konkurrenten direkt wegnehmen können. Das wäre, wie gesagt, natürlich extrem wichtig. Also sie haben es tatsächlich noch einigermaßen selbst in der Hand. Von daher bin ich gespannt, wie sie sich da in den direkten Duellen schlagen.
Ja, genau. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das hinbekommen können. Also wie gesagt, sie haben es bewiesen. Das sollen wir auf gar keinen Fall außer Acht lassen, dass sie wirklich da auch gute Leistungen gezeigt haben. Aber natürlich klar, am Ende zählen halt nur die Punkte und deswegen kannst du halt von 50 guten Minuten nicht so viel kaufen, sage ich mal so, als wenn du da jetzt hier vielleicht einen Punkt mitgenommen hättest und dann wirklich nochmal dran gewesen wärst, weil jetzt schon mit 5 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, das wird angesichts der 4 Punkte, die du in 16 Spielen bisher geholt hast, natürlich keine einfache Aufgabe. Immerhin gibt es natürlich dann auch bei ihnen positive Nachrichten, dass sie zumindest schon für die kommende Saison ihren Kader so weit zusammen haben, zumindest auf Torhüterposition. Da verlieren sie ja Zoe Ludwig, die den Verein verlassen wird, und da kommt mit Danik Troster vom SV Werder Bremen eine Torhüterin mit dazu. Zu denen haben sie aber auch leider ziehen lassen müssen Katharina Kaube, die gekommen war, um Mareike Vogel in der Verletzung zu unterstützen, also als Entlastung dann quasi zu kommen. Aber sie wollte den Vertrag nicht mehr fortsetzen, obwohl sie eigentlich gute Leistung gezeigt hat. Also war schon ein kleiner Rückschlag dann kurz vor dem Spiel, dass man sie hat verloren, aber denke, man ist ja halt gut aufgestellt für die aktuelle Spielzeit, und dann für die kommende Spielzeit darf man sehr gespannt sein, wie weit sich Troster dann dort vom SV Werder Bremen dann in der ersten Bundesliga oder dann halt in der zweiten Liga zeigen darf.
Ja, absolut. Für Kaube hat sich's, war es dann einfach zu viel, mit erste Liga und Beruf miteinander in Einklang zu bringen. Das ist dann natürlich bitter für denke ich mal, für alle Beteiligten. Dementsprechend definitiv noch ein Rückschlag für das Team. Aber ich glaube auch mit den Transfers, die sie jetzt schon bekannt gegeben haben und Verpflichtungen auch für die nächste Saison, kann man davon ausgehen, dass sie, falls es dann runtergehen sollte, soweit gut aufgestellt sind für die zweite Liga. Das ist dann schon mal nicht so schlecht. Auch da wird es natürlich auch alles andere als einfach direkt wieder hochzukommen, aber das sieht zumindest jetzt schon mal nicht so schlecht aus, dass man da auch relativ klar schon mal soweit planen kann und auch in die Richtung sich vorbereitet. Von daher bin ich mir relativ sicher, dass man da ganz gut auf einem ganz guten Weg ist.
Genau, das würde ich auch mal sagen. Und dann lass uns auch da mit weiteren Personalien noch mit beschäftigen. Wenn wir mal gucken, die VfL Oldenburg hat sich eine US-amerikanische Nationalspielerin geholt, Sophie Fassold. Sie kommt vom TSV Nordharrislee aus der zweiten Bundesliga zum wahrscheinlich noch Bundesligist noch in der kommenden Saison, hat man sich verpflichten können. Ich bin sehr gespannt, inwieweit sie im Torhüter-Duo mit Nele Rehse bilden kann, wie weit das auch dann gut funktionieren wird. Spannend wird natürlich auch, was die Neckar-Sulmerinnen machen. Sie haben sich jetzt mit Amber Verbraeken ein niederländisches Talent geholt für die rechte Außenbahn. Die U20-Nationalspielerin kommt von Quintus Handball und hat bis 2024 unterschrieben. Und da, Tim, soll sogar noch mehr kommen. Also da soll angeblich eine Rechtsaußenspielerin mit Champions-League-Erfahrung kommen. Das wäre natürlich ein Kracher, wenn das wirklich gelingen würde.
Ja, also Neckar-Sulm, die muss man in der kommenden Saison auch auf der Rechnung haben. Natürlich mit Luisa Schulze dann schon einen ordentlichen Kracher gelandet. Wenn da jetzt noch eine weitere Linkshänderin kommt, das mit Champions-League-Erfahrung sehr, sehr stark. Hier Verbraeken natürlich auch aus dieser allseits bekannten niederländischen Akademie, wo sie auch weiterhin ausgebildet wird, kann man davon ausgehen, dass sie auch relativ schnell dann Fuß fassen wird. Und von daher, vor allem wenn sie dann auf der Außenbahn dann so eine erfahrene Spielerin dann noch an die Seite gestellt bekommt, glaube ich, würde das auch ganz gut tun in der Entwicklung. Dementsprechend sehr, sehr spannender Transfer hier wieder von Neckar-Sulm. Und ja, wie gesagt, wir haben es nach der Verpflichtung von Luisa Schulze gesagt, da ist schon die Marschrichtung relativ deutlich in Richtung oberes Tabellenland. Also das ist schon sehr, sehr interessant, sehr beeindruckend. Und ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, vor allem weil sie es auch gesagt hat, dass sie sich besonders darauf freut, mit gestandenen Nationalspielerinnen wie eben Luisa Schulze oder auch Sarah Wachter zu trainieren. Ja, dass so ein kleiner Schulze-Effekt dann schon zu sehen ist. Und wie gesagt, das kann schon sehr positiv sich auswirken auf die Findung von neuen Spielerinnen und talentierten Spielerinnen, die dich da weiterbringen auf dem Weg nach oben. Also ja, ein sehr, sehr spannendes Team, das man so definitiv beobachten sollte.
Genau, wahrscheinlich wird es ein bisschen Einspielzeit brauchen, also ein bisschen Eingewöhnungszeit, weil einfach ja der Umbruch im Team natürlich relativ groß ist, da gehen wirklich langjährige Gestützen weg, deswegen darf man sehr gespannt sein, wie weit sie dann auch schnell zusammenfinden werden. Ansonsten wollen wir natürlich noch unerwähnt lassen, dass Martin Hilby in die Bundesliga wechselt, aus Norwegen kommt sie und hat beim THC unterschrieben, damit haben die die Verantwortlichen dort die Position auf der Rückraummitte geschlossen, also da war eine Lücke hier entstanden, hat auch bisher schon gute Leistungen gezeigt, nicht zuletzt gegen die SGB in Bietigheim in der Qualifikationsrunde zur European League hat sie immerhin 11 Tore geworfen, also von daher auch schon bewiesen, dass sie auch gegen deutsche Top-Mannschaften bestehen kann und auch gute Leistungen zeigen kann, dass man natürlich dann sehr gespannt sein, wie weit sie das auch wiederholen kann. Und jetzt wollen wir eine kurze Pause machen, dann gleich zurückkommen und ja, noch über den europäischen Wettbewerb sprechen, denn natürlich die deutschen Top-Teams, ich habe schon gesagt, Bietigheim und Dortmund haben gespielt und natürlich auch die Spiele der Herren stehen an und da wollen wir uns damit beschäftigen, deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt kommen wir im letzten Abschnitt zum europäischen Wettbewerb, wollen aber vorher noch erwähnt haben, Tim, wenn wir uns mit Borussia Dortmund beschäftigen, dass auch sie noch ein Puzzleteilchen ihrer Personalplanung geschlossen haben, gefunden haben. Und zwar holen sie die niederländische Nationalspielerin Harma van Krey zurück, hat bereits 2019 bei ihnen gespielt und soll jetzt noch mal ein bisschen mehr nochmal für Qualität sorgen. Ich meine, immerhin spielt sie auch Champions League, also von daher ist das schon eine Top- Verpflichtung bzw. Top-Rückkehr für die Dortmunderin.
Genau, ist zu Krim Ljubljana gegangen, nach Slowenien und hat da jetzt in der Champions League Erfahrungen sammeln können, sich weiterentwickelt. Wie gesagt, auch hier niederländische Nationalspielerin. Das ist schon sehr, 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 sehr stark, sie hier zurückholen zu können. Ist sehr flexibel einsetzbar, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive auf allen drei Rückraumpositionen, was immer sehr, sehr positiv natürlich ist, quasi als Allrounderin im Team zu haben und alles in allem sehr, sehr positiv für beide Seiten. Man liest, dass auch ihre Eltern trotz des Abgangs immer wieder zu Gast waren in Dortmund bei Heimspielen. Also scheint ja wirklich auch eine Verbindung da zu sein. Das ist dann natürlich auch sehr positiv, wenn da so eine Identifikation vorhanden ist. Dementsprechend baut Dortmund hier weiter den Kader um und hat erneut eine sehr, sehr interessante, sehr hochkarätige Spielerin verpflichtet. Also auch da muss man dann schauen, wie sich das Ganze dann einspielt. Wie gesagt, im Moment sind es, glaube ich, 5 Neuzugänge Stand jetzt für die Saison. Wie schnell sich das dann einspielen kann und quasi wie schnell in der Saison dann auch das erste Duell gegen Bietigheim auf dem Tisch ist. Ob man da dann quasi schon bereit für ist. Aber an sich ist auch da, finde ich, die Richtung ganz klar, dass man eben, Bietigheim deutlich mehr ärgern möchte und wieder deutlich mehr angreifen möchte, als es in dieser Saison der Fall war bisher.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, relativ klar erkennbar. Und lass uns doch mit dem Dortmunder Spiel beschäftigen. Ne? Gegen Metz haben sie gespielt, Champions League Hinspiel. Ja, und wir hatten natürlich ein bisschen Hoffnung, gedacht, ne, vielleicht kann sich überraschen gegen Frankreich, gegen die französische Mannschaft, aber ja, Tim, das war von Anfang an eigentlich relativ klar von Anfang an. Metz hat das Spiel dominiert, wie sie gewollt haben. Am Ende gewinnt sie mit 30-22 und sind damit eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich schon durch.
Ja, das denke ich ehrlich gesagt auch. Dortmund ist gar nicht ins Spiel gekommen. Das erste Tor nach 7 Minuten, da stand es dann schon 1-4 nach dem Tor von Mia Tschokke. Auch danach ist es nicht wirklich besser geworden. Mitte der ersten Hälfte ein weiterer 4-0 auf der Französin zum 12-4 nach 20 Minuten. Zwischenzeitlich, kurz vor der Pause ein 18-8. Also hat man da in der zweiten Halbzeit zumindest noch so ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben, indem man eben dann in Anführungsstrichen nur mit 8 Toren verloren hat. Aber auch da muss man sagen, 7 Minuten vor Schluss kommt man nochmal so ein bisschen auf 5 Tore ran. hat vielleicht so ein bisschen das Momentum wieder auf der eigenen Seite mit einem 3-0-Lauf, aber ja, fängt sich dann auf der anderen Seite direkt auch wieder ein 3-0-Lauf in die andere Richtung. Das war ja dann schon sehr, sehr bitter. Ja, keine gute Leistung leider in diesem Spiel, obwohl Alina Greise jetzt wieder gut vorangegangen ist mit 9 Toren und 4 Assists. Aber ja, da hat leider einiges gefehlt, um Metz wirklich ärgern zu können und dieses Spiel knapp halten zu können. Und ja, ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, wie sie in Frankreich da mit ja, mehr als 8 Toren das Spiel gewinnen wollen. Also ja, da ist der Traum vom Final Four leider schon nach dem Hinspiel sehr, sehr wahrscheinlich geplatzt.
Ja, das stimmt. Und ich meine, man muss ja nur angucken, wie die Torhüterleistung. Jara ten Holt, 6 Paradenquote von 30% und Matja Kohas hat eine Paradequote von 7%. Auf der anderen Seite Ivana Kapitanovic, 18 Paradequote von 46%. Also da sieht man schon natürlich auch einer der großen Unterschiede, denn eigentlich Dortmund hat eigentlich mehr Würfe gehabt, aber wie gesagt, haben sie halt nicht nutzen können. Und wenn Alina Greisels mit 6 Toren Abstand die beste Werferin ist, ja, spricht halt auch einiges dafür, zumal sie auch 7 Fehlwürfe hatte, dass halt offensiv der Schuh einfach begraben gewesen ist. Damit dürfte es wahrscheinlich auch im Viertelfinale auch keine deutsche Beteiligung geben, denn auch das Team mit deutschen Spielerinnen, FDC aus Ungarn, hat mit Emily Bölk und Alice Scholl 2 Nationalspielerinnen und sie haben gespielt gegen ja, die angesprochene Krim Ljubljana und ja, sie haben im Hinspiel klar verloren, 33-26, lag vor allen Dingen daran, dass Anna Groß nach ihrem Wechsel von Moskau nach Ljubljana halt mal eben 13 Tore erzielen musste, also ja, das ist sah eigentlich relativ gut aus bis zur Halbzeit, aber danach ist halt Ljubljana davon gezogen und das wird natürlich dann sehr, sehr schwierig im Rückspiel, Tim.
Ja, das ist eine ähnliche Situation. Zu den 13 Toren kommen bei Anna Groß dann nur noch 8 Assists. Das war wirklich eine überragende Leistung von ihr. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Dazu im Tor Jovana Rizovic mit 17 Paraden, 41%, ganz, ganz stark. Das Duell da auch für sich entschieden. Emily Bölk, 6 Tore, 5 Assists, aber halt auch leider nach 50 Minuten die dritten 2 Minuten gesehen und dementsprechend dann raus für die Partie. Das hat dann natürlich auch nicht wirklich geholfen fürs Team. Von daher auch hier, das wird eine sehr, sehr, sehr schwierige Aufgabe. Natürlich kann man sagen, zu Hause FDC mit den Fans im Rücken ist immer, immer sehr, sehr schwierig für die Auswärtsteams, aber so wie Ljubljana hier gespielt hat, boah, das glaube ich im Moment auch nicht so recht, dass sie da diesen deutlichen Rückstand noch aufholen können. Vor allem, ja, wie gesagt, also 33 Gegentore, das ist natürlich auch deutlich, deutlich zu viel. Dementsprechend, ja, könnte das erneut dann relativ früh für den FDC enden. Ähnlich ja auch schon wie im vergangenen Jahr, wo es, glaube ich, auch im Achtelfinale rausging. Also, ja, sehr, 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 sehr bitter. Aber gut, so ist das manchmal. Wenn dann eben diese besondere Situation ist, wenn so eine Anna Groß dann noch in so ein Team stößt vor dem Spiel, ja, ist das natürlich ganz, ganz schwierig, sie da so ja, im Schach zu halten. Das haben sie, wie gesagt, überhaupt nicht hinbekommen und dementsprechend verdient haben sie das Spiel dann auch so deutlich verloren.
Ja, genau. Das muss man einfach so knall sagen. Das andere Ergebnis, das wollen wir natürlich auch nicht vorenthalten, ist, dass Osense knapp gewonnen hat mit 25-24. Ihr direktes Duell hat gewinnen können und damit natürlich dann auch einen kleinen Vorteil haben gegenüber Brest-Bretagne, aber natürlich, das wird dann ein spannendes Rückspiel dann werden in Frankreich und wollen dann natürlich uns den Blick auch werfen auf die European League, denn dort war ja auch SG BBM Bietigheim am Start und die haben es deutlich besser gemacht als die Dortmunderinnen, haben gewonnen in Frankreich mit 29-23, haben echt ein tolles Spiel gemacht, eigentlich über 60 Minuten klar bessere Mannschaft gewesen, hätten vielleicht sogar noch ein bisschen höher gewinnen können, Tim, aber ich denke, es dürfte ganz, ganz klar sein, dass hier eigentlich, ja, der Einzug ins Final Four quasi schon fix ist.
Ja, davon würde ich auch ausgehen. So in den ersten 10 Minuten mussten sie ein bisschen ins Spiel finden, hatten dann einen 5-0-Lauf, lagen nach einer Viertelstunde mit 10-5 vorne. Das war dann schon fast eine kleine Vorentscheidung. Diesen Vorsprung konnten sie dann auch fast bis zur Pause halten. Da ging es dann mit 4 vor rein in die zweite Halbzeit mit einem 4-0-Lauf gestartet. Also das war schon sehr, sehr gut. Danach hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie dann so auch ein bisschen einen Gang rausgenommen haben. Da ja, kam kamen die Französinnen auch nochmal ein bisschen näher ran, aber alles in allem war das schon sehr, sehr souverän. 29 Tore auswärts zu werfen ist schon mal auch sehr, sehr gut. Und es war jetzt, glaube ich, wettbewerbsübergreifend der 41. Sieg für Bietigheim. Das ist dann schon wirklich weiterhin eine sehr, sehr beeindruckende Bilanz und Serie. Deswegen glaube ich da auch nicht wirklich dran, dass sie das vor allem dann zu Hause im Rückspiel nächste Woche, Samstag müsste es sein, das noch hergeben. Von daher stehen da zumindest die Weichen sehr, sehr stark auf Final Four.
Ja, der Rekord von den Schwäbischen Unicorns mit 50 Siegen im Profisport nacheinander im Team erreicht sind, rücken immer näher. Ich glaube, das kann man da ganz gut zusammenzufassen und ich sehe noch nicht, dass sie diese Marke nicht brechen, weil sie einfach so stark sich aktuell präsentieren. Ich glaube, dann auch bis zum Final Four auch genug Spiele hätten, um es dann entweder dort festzumachen, beziehungsweise sogar vielleicht sogar schon vorher. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, zumal wenn man überlegt, dass sie auch ja mal eben eigentlich über die Neckarsulmerinnen weggefegt sind mit 36-21 in der Bundesliga. Also ich sehe halt nicht, dass die irgendjemand schlagen kann aktuell. Also vielleicht im Final Four, in der European League, aber auch selbst da sind sie einfach so stark. Das ist wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend. Aber natürlich wollen wir auch den Blick werfen zu den Männern, denn auch dort beginnt jetzt die heiße Phase von den deutschen Mannschaften. European League, die Runde der letzten 16 beginnt, also Achtelfinale. Und da stehen natürlich einige Spiele an. Füchse müssen nach Nord reisen, schwierige Aufgabe. Die Magdeburger müssen nach Sporting Lissabon reisen, auch keine einfache Aufgabe. Und Lemgo empfängt daheim All-in Vista Block. Also das sind keine einfachen Teams, die auf die deutsche Mannschaft zukommen. Also da müssen beide oder alle drei deutschen Mannschaften echt Bestleistung zeigen, wenn sie hier gewinnen wollen.
Genau, ja. Magdeburg natürlich. Bin ich gespannt auf die Reaktion nach der Kiel-Niederlage. Das hatte auch Bennett Wiegert immer wieder nach dem Spiel dann quasi angedeutet, dass eben jetzt eine Reaktion da sein muss, dass man sich jetzt eben nicht von diesem einen Spiel, von dieser einen Niederlage aus dem Tritt bringen lässt. Deswegen, ja, bin ich da gespannt. Es ist eine unangenehme Aufgabe in Lissabon, wo auch Jens Schöngard übrigens seinen Vertrag jetzt nochmal verlängert hat. Aber alles in allem sind sie da schon weiterhin der Favorit. Wie gesagt, für mich auch eigentlich der klare Favorit, dieses Ding zu gewinnen. Haben sie da gute Chancen? Wie gesagt, für Berlin, das ist schon eine ordentliche Aufgabe in Nord. Ähnlich wie für Lemgo natürlich als Gruppenvierter gegen den Tabellenersten der Gruppe mit Wisla Plotzk. Das ist, ja, da sind sie auf jeden Fall der Underdog. Sie müssen sich jetzt trotzdem nicht verstecken. Aber da würde ich schon eher davon ausgehen, dass Plotzk da weiterkommt. Aber wie gesagt, gut, es ist halt ein Achtelfinale, da sind eben dann wirklich nur die Besten der Besten dabei schon und dementsprechend, ja, werden es auf jeden Fall sehr interessante Duelle und es gilt natürlich, sich eine gute Ausgangsposition für die Rückspiele dann zu sichern. Wie gesagt, für Berlin und Magdeburg ist das Rückspiel dann zu Hause, was dann auch, glaube ich, schon mal ganz okay ist, ganz schön ist. Dementsprechend wichtig für Lemgo jetzt im Heimspiel das zu nutzen und es zumindest möglichst eng zu halten, damit man eine kleine Chance hat. Aber wie gesagt, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, was das angeht.
Ja. Da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Ähnlich wie es auch bei der SG Flensburg-Handewitt der Fall ist gegen Pick Sedgett, wird das ein sehr, sehr schwieriges Achtelfinale, zumal sie auch erst daheim spielen müssen am Mittwoch um 20:45 Uhr. Das wird ein harter Brocken für die Flensburger werden. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, Tim. Und darüber werden wir natürlich auch sprechen nächste Woche hier bei uns bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und natürlich auch bei Sportradio und natürlich dann wieder am Montag um 13 Uhr zu hören. Wollen wir uns natürlich dann mit den Ergebnissen dort aus dem europäischen Wettbewerb beschäftigen, aber natürlich auch mit den sonstigen News, die es diese Woche im Handball geben wird. Natürlich auch mit den Spielen der HBF und der HBL. Deswegen sollte ich uns unbedingt weiterhin folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl. Gerne auch Rezensionen erlassen bei iTunes und auch Spotify. Gerne natürlich 5 Sterne, auch gerne für konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und uns auch weiterhin gerne folgen auf unseren Social Media Kanälen. Facebook, Twitter und Instagram, jeweils mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort. Haben dort schon prominente Follower. Einen davon wird diese Woche bei uns im Podcast sein. Deswegen solltet ihr sowieso gucken, dass ihr unseren Podcast abonniert, damit ihr das Interview auf keinen Fall verpasst. Das wird es dann wohl am Donnerstag dann geben, je nachdem. Und dann wünschen wir euch bis dahin alles Gute und dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.